Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir Hesekiel 38, die Verse 1 bis 11. Hesekiel 38, 1 bis 11. Nimmt uns hinein in unseren Predigtext über Gog und Magog. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, also an den Propheten Hesekiel: Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog, den Fürsten von Rosch, Meschech und Tubal, und weissage gegen ihn. Und sprich, so spricht Gott der Herr: Siehe, ich komme über dich, Gog, du Fürst von Rosch, Meschech und Tubal. Und ich will dich herumlenken und will dir Haken in deine Kinnbacken legen. Ich will dich und deine ganze Kriegsmacht herausführen, Rosse und Reiter, alle prächtig gekleidet, eine große Menge, die alle Ganzschilde, Kleinschilde und Schwerter tragen. Perser, Kuschiten und Put mit ihnen, alle mit Kleinschild und Helm. Gomer samt allen seinen Truppen, das Haus Togarma vom äußersten Norden, auch mit all seinen Truppen, viele Völker mit dir. So mache dich nun bereit und rüste dich mit all deiner Menge, die sich bei dir versammelt hat, und sei du ihr Aufseher. Nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden, zur letzten Zeit, wörtlich in den letzten Jahren, wirst du in das Land kommen, das dem Schwert entkommen und aus vielen Völkern wieder gesammelt worden ist, auf die Berge Israels, die ganze Zeit verödet waren. Es wurde aber aus den Völkern herausgeführt, nämlich Israel, und sie wohnen nun alle in Sicherheit. Du aber wirst heraufziehen, herankommen wie ein Unwetter. Du wirst sein wie eine finstere Wolke, die das Land bedecken will, du und alle deine Truppen und viele Völker mit dir. So spricht der Gott, der Herr: Ja, es wird geschehen zu jener Zeit. Da wird dir allerlei in den Sinn kommen und du wirst böse Pläne schmieden. Du wirst sagen: Ich will hinaufziehen in das offene Land. Ich will über die kommen, die ruhig und sicher wohnen. Sie wohnen ja alle ohne Mauern. Sie haben weder Riegel noch Tore. Soweit. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Heiland, wir danken dir, dass wir auch heute Morgen wieder in deinem Namen zusammenkommen dürfen, dass du uns bewahrt hast auf der Fahrt hierher, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen, dass du selber in unserer Mitte bist, du, der Heilige, der allmächtige Gott, schützend, bewahrend deine Hände um uns hältst, jetzt auch durch deinen Heiligen Geist zu uns allen redest, die wir hier sind, auch alle, die zu Hause mit uns verbunden sind, dass wir alle miteinander durch dich und dein Wort und deine Gegenwart gesegnet sind. Loben und preisen dich dafür. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext heute Offenbarung 20, die nächsten Verse. Wir haben uns jetzt einige Sonntage mit den Versen 1 bis 6, dem tausendjährigen Reich, beschäftigt. Jetzt die folgenden Verse 7 bis 10. Offenbarung 20, 7 bis 10. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden, und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes, nämlich des Landes Israel, und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, für Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Gog und Magog, unser heutiges wesentliches Thema, auch in der Auslegung bezüglich der Datierung und auch der Frage, wie weit dieser Offenbarungstext mit dem Hesekiel, was wir gelesen haben, zu tun hat, höchst umstritten. Soweit ich es überblicke, ist außer mir lediglich noch der Bruder Achim Klein der Meinung, dass das selbstverständlich dasselbe Ereignis ist. Die allen anderen mir bekannten Ausleger sehen hier zwei verschiedene Ereignisse. Da kommen wir aber nachher noch drauf. Kommt der Gog aus Magog vor, während oder nach dem tausendjährigen Reich? Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, noch eine Frage zum tausendjährigen Reich, nämlich, was geschieht mit denen, die als Gläubige während des tausendjährigen Reichs sterben? Sünde und Tod gibt's noch im tausendjährigen Reich, wenn auch in extrem abgeschwächter Form. Wir wissen, in Jesaja 65, Vers 20 sagt der Herr, wer im tausendjährigen Reich mit 100 Jahren stirbt, wird noch als Jüngling gelten. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, wird als verflucht gelten, soweit so klar. Was aber geschieht mit denen, die im tausendjährigen Reich als Gläubige sterben, leben und so weiter? Wir können zunächst sicher sagen, sie werden in jedem Falle wieder sehr alt werden. Das sagt die Bibel ausdrücklich, wie die Menschen vor der Sintflut. Dass die Gläubigen im tausendjährigen Reich aber nicht sterben, sagt die Bibel, soweit ich sehe, nicht. Vers 19 in Jesaja 65 sagt zwar, und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr vernommen werden darin, also kann es auch keine Krankheit und keinen Tod mehr geben, denn dann gäbe es auch Klage und Wehgeschrei, aber diese Worte gehören noch zum Abschnitt Vers 17 bis 19 und die reden vom neuen Jerusalem, vom neuen Himmel und der neuen Erde und nicht vom tausendjährigen Reich. Man muss also ganz genau differenzieren, hinschauen. Man ging auch noch durch den Kopf, wie weit kann man die Situation im Garten Eden zum Vergleich und als Grundlage heranziehen. Im Wesentlichen ist ohne Zweifel ja das tausendjährige Reich eine Wiederherstellung der paradiesischen Zustände im Garten Eden. Alle Tiere und auch die Menschen werden wieder reine Vegetarier sein. Und im Garten Eden gab es den Tod nicht. Aber auch hier gilt, wir müssen genau nachdenken, das war trotzdem vor dem Sündenfall. Und im tausendjährigen Reich steht meines Wissens auch kein Baum des Lebens. Also werden wir davon ausgehen müssen, dass auch die Gläubigen im tausendjährigen Reich noch sterben werden, wenn auch im hohen Alter. Aber was geschieht dann mit ihnen, da die Bibel von keiner späteren Auferstehung zum ewigen Leben berichtet und die Entrückung schon stattgefunden hat, gehe ich davon aus, dass die Gläubigen sofort mit dem himmlischen Herrlichkeitsleib überkleidet werden. Ist zwar zugegebenermaßen eine Vermutung, aber das, was mir von der gesamtbiblischen und geistlichen Logik eigentlich als einziges einleuchtet. Soweit noch zu dieser Frage. Nun gehen aber, wie wir gelesen haben, auch diese 1000 Jahre einmal zu Ende. Und dann geschieht etwas, was die Bibel nur kurz, aber trotzdem eindeutig anspricht, Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Auf diese Tatsache hatte auch schon Vers 3 hingewiesen, mit dem Zusatz für kurze Zeit. Wir hatten es da dem Zusammenhang nicht näher betrachtet, weil wir uns dem heute zuwenden. Viele Ausleger rätseln und fragen sich, was soll das? Ich kenne einige, für die das der wesentliche Grund ist, die in der Offenbarung genannte Abfolge der Ereignisse und damit auch das tausendjährige Reich überhaupt zu bezweifeln, weil sie sagen, wieso soll Satan nach dem tausendjährigen Reich nochmal freigelassen werden? Als Antwort sagen manche Ausleger, die Echtheit des Glaubens derer soll geprüft werden, die im tausendjährigen Reich zum Glauben kamen. Adolf Schlatter sagt, Satan soll noch gewissermaßen eine zweite Chance bekommen, um zu zeigen, ob er in den 1000 Jahren was begriffen hat. Da hatte er jetzt 1000 Jahre Zeit, im Abyssos über all das Unsagbare nachzudenken, das er über die gesamte Schöpfung einschließlich ja von Teilen der Engelwelt gebracht hat. Ist das nun für ihn eine Zeit der Läuterung geworden? Ich denke, beide Auslegungen können sich ergänzen, dass es sowohl eine Bewährung für die Menschen ist, vor allem aber neige ich dazu, wir können wieder nur vermuten, die Bibel sagt es nicht ausdrücklich, ich neige mit Adolf Schlatter dazu, es geht um den letzten Erweis, dass die endgültige und ewige Verdammnis für Satan die angemessene, gerechte Strafe ist. Ganz ähnlich, wie wir es ja auch sehen bei dem Engel in der Offenbarung, der nochmal das Evangelium verkündigt, aber wir sehen keine Umkehr. Nochmal als letzten Erweis, dass die furchtbaren Gerichte Gottes, die dann folgen, gerecht sind, weil den Menschen nochmal das Evangelium verkündigt wurde, sie wurden nochmal zur Buße gerufen, aber sie haben durch ihre Unbußfertigkeit ein allerletztes Mal bestätigt, dass sie nichts anderes verdient haben. Und so hier denke ich auch bei Satan. Und was mir auch durch den Kopf ging, wenn wir ins Vaterherz Gottes hineinschauen, wir müssen sehen, dass Satan ja das herrlichste Geschöpf des Herrn war. Geschöpf. Der Herr Jesus ist ja kein Geschöpf, der ist herrlicher, aber der ist der Sohn. Aber Satan war das herrlichste Geschöpf Gottes. Und der Vater hat dieses Geschöpf gewiss geliebt. Und wie muss sein Herz bluten beim Gedanken, dieses Geschöpf dem ewigen Verderben zu überlassen? Dass er ihm auch aus diesem Grund noch gewissermaßen eine allerletzte Chance gibt, ihn freizulassen, damit er unter Beweis stellen kann, dass er was dazugelernt hat. Aber Satan kommt frei und stellt sofort unter Beweis, dass er nichts dazugelernt hat. Er macht genau da weiter, wo sein böses Treiben vom wiederkommenden Herrn beendet worden war. Und er wird ausgehen, nämlich aus seinem Gefängnis, um die Nationen zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog. Und die Formulierung im Griechischen besagt, dass er unmittelbar aus seinem Gefängnis, dem Abyssos, herauszog, um die Nationen zu verführen. Also er hat, so wie ein ordentlicher Schwerverbrecher, im Gefängnis schon überlegt, wie er die nächsten krummen Dinger drehen kann, wenn er wieder rauskommt. So hat Satan die 1000 Jahre darüber verbracht, nachzudenken, wenn er wieder rauskommen sollte, was er dann als nächstes an Unheil stiften kann. Also aus dem Abyssos rauskommen, den nächsten Stunk anzetteln, ist für ihn ein und dasselbe. Und damit spricht er sich endgültig sein Urteil. Wenn er nun, der ehemalige Engel des Lichts, ins endgültige Verderben überantwortet wird, kann niemand die Gerechtigkeit dieses Urteils anzweifeln. Und dieser Abschnitt, liebe Geschwister, ist auch eine glasklare Widerlegung aller allversöhnerischen Gedanken. Es gibt ja auch in frommen Kreisen eine Form der Allversöhnungslehre, die meint, am Ende käme auch Satan noch zur Umkehr. Eine Art, sage ich immer, pietistischer Fegfeuerlehre. Aber Offenbarung sagt, 20 sagt, der Satan hat seine Chance bekommen. Der saß gewissermaßen 1000 Jahre im Fegfeuer, wenn wir so wollen, und hat sie endgültig nicht genutzt. Dabei ist erschreckend, wie wenig nicht nur Satan, sondern auch die Menschen gelernt haben. Und das in 1000 Jahren der sichtbaren Herrschaft Christi auf Erden. Wir können uns dieses Szenario gar nicht vorstellen. So unglaublich ist das in den 1000 Jahren, was das für ein Erlebnis für die Menschen sein muss. Nicht weniger unglaublich und beeindruckend als im Garten Eden, wo der Herr selbst mit Adam und Eva spazieren ging. Jesus selbst herrscht in Jerusalem. Wenn Fruchtenbaum recht hat, hatten wir letzten Sonntag als sein Mitregent der wiedererweckte, auferstandene David. Weiter herrschen mit ihnen auf jeden Fall die 12 Apostel und die ganze Gemeinde des Alten und Neuen Bundes. Und diese leben und herrschen nicht als normale Sterbliche, sondern als Auferweckte mit ihrem himmlischen Herrlichkeitsleibern. Und schon allein das ist ja ein tagtägliches Zeugnis für die Überwindermacht Gottes vor allen Menschen, die in dieser Zeit auf Erden leben. Aber ich denke gerade so spontan, wir sehen es ja auch schon beim Auszug Israels aus Ägypten. Und uns geht es ja nicht anders. Deshalb brauchen wir immer wieder mal, ich sage mal, auch vom himmlischen Vater einen kleinen Duck, damit wir es nicht allzu selbstverständlich nehmen. Ich denke gerade an die Israeliten 40 Jahre Wüstenwanderung. Jeden Morgen war Manna da, Brot vom Himmel. Jeden Morgen ein übernatürliches Ereignis. Und nach kurzer Zeit haben sie es nicht mehr zu schätzen gewusst. Ich denke, so stumpft auch das Empfinden der Menschen im tausendjährigen Reich für die Gegenwart des Göttlichen mitten unter ihnen ein Stück weit ab. Beten wir darum, dass in unserem Leben es nicht so ist, dass auch in guten Zeiten die Freude und auch das Wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass der Allmächtige um uns ist und mit uns ist, dass das nicht abstumpft und wir es nicht selbstverständlich nehmen. Und so lassen sich unzählige gegen den Herrn aufwiegeln, kaum dass Satan die Weltbühne wieder betritt. Vers 8 sagt, ihre Zahl wird sein wie der Sand am Meer. Unfassbar. Aber so groß ist die Macht des Bösen. Das ist übrigens nachher auch gleich wichtig, wenn wir fragen, wann geschieht das, dass wir sehen, welcher brutalen, gigantischen Macht des Bösen wir wieder begegnen in diesem Geschehen. So ernst steht's um die Sünde und Verdorbenheit des Menschen. Es gibt sowohl an der Bosheit Satans wie auch an der Bosheit des Menschen ohne Gott nichts zu verharmlosen. Satan verführt dabei nur die Nationen. Israel ist offenbar unter der unmittelbaren Herrschaft Jesu für ihn nicht mehr verführbar. Aber es ist ja schon extrem dreist, so dreist, wie wir das Böse in diesen Tagen ja auch vielfach am Werk sehen, wie er es wagt, dem von Jerusalem aus herrschenden, allmächtigen Gott den Krieg zu erklären. Denn darum geht's, Vers 9, und sie, nämlich diese versammelten Heerscharen, die Satan aufbietet im Krieg gegen Christus, zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Wie wir uns das exakt vorstellen müssen, sagt die Offenbarung nicht. Für weitere Details hilft dann der Blick ins Alte Testament. Hier in der Offenbarung erfahren wir lediglich ganz im Groben, wer sich von Satan zu diesem Krieg hat anstiften lassen, nämlich die Nationen von allen vier Enden der Erde. Und sie kommen unter der Führung des Gog und Magog. Mehr dann bei Hesekiel Kapitel 38, 39. Dort schildert das vorausgehende Kapitel 37, wie die Situation entsteht, in die hinein der Angriff des Gog stattfindet, nämlich durch die endzeitliche Sammlung und Wiederherstellung Israels. Da beginnen wir dann mit diesem Blick. Hesekiel 37 ist nämlich sehr interessant und historisch absolut zutreffend, wie er schildert, dass diese Wiederherstellung Israels ein Prozess ist. Erst an dem Ende dieses Prozesses wird die geistliche Wiedergeburt Israels stehen. Viele, diesem Argument begegne ich sehr häufig, sagen ja im Blick auf den heutigen Staat Israel, der kann doch aufgrund der offenkundigen Gottlosigkeit und Unmoral niemals eine Erfüllung biblischer Prophetie, das Ergebnis göttlichen Handelns sein. So handelt Gott doch nicht. Aber die lieben Geschwister, die so reden, haben die Bibel nicht richtig gelesen und noch nicht die Sache zu Ende gedacht. In Hesekiel 37 beschreibt der Herr genau, was in welcher Reihenfolge geschehen wird. Nach einer langen Zeit der Totenstille über Israel, in der es unter die Nationen weltweit zerstreut ist, beginnt die Wende mit einer Erschütterung. Die Septuaginta im Griechischen heißt Seismos. Kennen wir von der Seismologie, der Lehre über die Erdbeben. Kann der griechische Begriff auch bedeuten, Erschütterung oder Erdbeben. Das heißt, es rumpelt in der Völkerwelt. Ein erstes Eingreifen Gottes. Und dieses Rumpeln hat zur Folge, dass die immer noch toten Gebeine anfangen zusammenzurücken. Ein Knochen zum anderen. Immer noch erster Schritt, erste Entwicklungsstufe, es sind tote Knochen. Der Prozess aber, das ist im historischen Rückblick wichtig, beginnt mit diesem Zusammenrücken. Und das ist genau das, was wir seit über 100 Jahren erleben, aus allen Ecken der Erde kommen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs zurück ins verheißene Land. Ab Ende des 19. Jahrhunderts begannen diese toten Knochen wieder zusammenzurücken. Und dann geht es weiter, Hesekiel 37, 8. Und ich schaute und siehe, sie, nämlich die toten Knochen, bekamen Sehnen und es wuchs Fleisch an ihnen und es zog sich Haut darüber. Das dürfte die Entstehung des Staates Israel beschreiben. Die zusammengerückten Knochen nehmen eine organisierte Gestalt an. Nicht nur Sehnen und Fleisch sind gewachsen, die die verschiedenen Knochen jetzt miteinander verbinden und sie funktionsfähig machen, es wächst auch noch eine Haut darüber. Das heißt, aus den toten Knochen, die überall zerstreut herumlagen, ist ein fertiger Körper ein funktionsfähiges Staatswesen geworden. Aber, so geht Vers 8 weiter, es war noch kein Odem in ihm. Dieser Körper lebt äußerlich. Sehnen, Muskeln und Haut sind ja keine toten Knochen mehr, sondern lebendiges, wachsendes Gewebe. Der Körper lebt, aber geistlich ist er ausdrücklich noch tot. Und das ist die Situation, die wir mit Israel haben seit 1948. Es ist wieder ein äußerlich funktionsfähiger, lebendiger Staatsapparat entstanden. Es gibt zwar auch einige Gläubige dort, die Jesus als ihren Messias erkannt und angenommen haben, pauschal können wir nicht sagen, da hat sich noch nichts getan geistlich, aber es sind noch so wenige, sie ändern am insgesamt geistlich toten Zustand dieses Körpers noch nichts. Aber dabei soll es und wird es nicht bleiben und deshalb sagt der Herr zum Propheten Hesekiel, richte eine Weissagung an den Odem, Odem komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Wir bekommen also ausdrücklich bestätigt, die Körper, obwohl sie irdisch betrachtet leben, sind doch noch tot, nämlich geistlich tot. Denn es ist immer ganz wichtig, wenn die Bibel vom Tod redet und vom Leben. Echtes Leben ist in der Bibel immer geistliches Leben, Leben mit Gott. Und dass es sich hier zweifellos um die Wiederherstellung Israels handelt, sagt dann Vers 11, und er sprach zu mir, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Es sind also nicht nur die 10 Nordstämme, die hier zusammengefügt werden, sondern das ganze Haus Israel. Und darin besteht das nächste großartige Detail dieses Wunders, dass der Herr in dieser Zeit das getrennte Israel wieder zusammenfügt. Davon reden die weiteren Verse Hesekiel 37 ab Vers 15. Ich lese uns Verse 21 und 22. So spricht der Herr, siehe, ich werde die Kinder Israels aus den Nationen zurückholen, unter die sie gekommen sind, und sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land führen. Und ich werde sie im Land auf den Bergen Israels zu einem einzigen Volk machen. Seit Jerobeam dem Ersten ist Israel gespalten in zwei Völker, Nordreich und Südreich. Und daran hat sich bis zum heutigen Tag meines Wissens nichts geändert. Dort hat sich definitiv nichts geändert. Ich werde sie im Land zu einem einzigen Volk machen. Sie sollen alle nur einen einzigen König haben. Sie sollen auch künftig nicht mehr zwei Völker bilden, noch in zwei Reiche zerteilt werden. Das war ja eines der großen Dramen in der Geschichte Israels, diese Spaltung, dieses Zerreißen des Volkes ins Nord- und Südreich, dem dann viele erbitterte Bruderkriege folgten. Ob, wie teilweise vertreten wird, es noch eine spezielle endzeitliche Spaltung Israels geben wird, was zum Teil thematisiert wird im Blick auf aktuelle Vorgänge in Israel, dafür muss ich sagen, sind mir bisher keine biblischen Belegstellen bekannt. Aber ich lerne gern dazu. Der Herr sagt in den weiteren Versen auch ganz genau, wann diese Wiedervereinigung stattfinden wird. Des Nord- und Südreiches wieder zu einem Volk unter einem König, nämlich wenn er sein Volk aus den Nationen sammelt. Sie sich von ihren Götzen und allen Übertretungen gereinigt haben, also zum Glauben an ihn gekommen sind und er in ihrer Mitte wohnen wird, also im tausendjährigen Reich. Nicht vorher. Nachdem jetzt der Prophet Hesekiel diese Weissagung von Herrn bekommen hat über die endzeitliche Wiederherstellung und Heilung Israels, lässt der Herr ihn den Blick in eine ganz andere Richtung werfen. Das geschieht ab Hesekiel 38 und damit sind wir bei unserem Abschnitt aus der Offenbarung und dem Gog und Magog. Hesekiel 38, 1 folgende, wir haben als Lesung gehört, ergeht das Wort an den Propheten Hesekiel, Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog, den Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal und weissage gegen ihn. Zunächst fällt dem aufmerksamen Leser auf, dass Magog hier nicht als zweiter Fürst neben Gog genannt wird, sondern als Land, über das Gog herrscht. Das basiert aber auf dem hebräischen Text der Masoretenschule. Der griechische Text der Septuaginta sagt auf den Gog und das Land des Magog. Hier erscheint Magog wie in Offenbarung 20 als ein zweiter Fürst neben Gog. Ganz entscheidend ist diese Frage nicht. Es handelt sich in jedem Fall um ein breites Bündnis von solchen, die sich von Satan anstiften lassen, Feinde Christi und seiner Heiligen zu werden. Gog tritt dabei als führende Kraft dieses Bündnisses hervor. Sein Name kommt sonst in der Bibel nur noch einmal vor in 1. Chronik 5,4 für einen Nachkommen Joels, der aber wohl rein zufällig so heißen durfte und mit diesem Gog ansonsten Hesekiel 38 etc. nichts zu tun haben durfte. Ansonsten, ganz wichtig, sehen wir den Gog ausschließlich hier Hesekiel 38, 39 und Offenbarung 20, 8. Und es erschließt sich mir überhaupt nicht, warum diese beiden nichts miteinander zu tun haben, nicht dieselben sein sollten, sondern zwei völlig verschiedene Ereignisse. Magog begegnen wir das erste Mal bereits in 1. Mose 10, 2 folgende, parallel auch im Geschlechtsregister 1. Chronik 1, 5. Ich habe es farblich ein bisschen hervorgehoben, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen lesen. Und die Söhne Japhets waren Gomer, also Semham und Japhet nach der Sintflut, und die Söhne Japhets waren Gomer, Magog, Madai, Jabal, Tubal, Mesech und Tiras, die Söhne Gomers aber, Aschkenas, Riphat und Togarma. Interessant, wir haben hier gleich fünf Namen, die in Hesekiel 38 wieder auftauchen. Josephus, der jüdische Historiker zur Zeit Jesu, kurz nach Jesus, siedelt sie alle im Bereich rund ums Schwarze Meer an. Von ihm an Josephus bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Magog meist als Bezeichnung für die Skythen verstanden, die auch im Bereich und nördlich des Schwarzen Meers wesentlich agierten. Winley MacDonald schreibt dazu noch, Gog wird der Fürst von Rosch, Mesech und Tubal genannt, die einige für alte Namen von Russland, Moskau und Tobolsk halten. Das ist eine faszinierende Möglichkeit, die allerdings durch nichts bewiesen ist. Man muss sehr vorsichtig sein bei lautlichen Ähnlichkeiten. Die Namen der Völker haben sich ja auch vielfach immer wieder geändert. Ähnlich wie William MacDonald sagt es auch Walwart und verortet Magog östlich des Schwarzen Meers, wo heute etwa Georgien und so weiter liegt, und Gomer und Mesech im Bereich der heutigen Türkei südlich des Schwarzen Meers. Egal, man sieht, dass eigentlich alle Ausleger und Historiker die ganze Truppe rund ums Schwarze Meer, von der heutigen Türkei über Armenien bis hinauf in den Norden ansiedeln. Weiter sind nach Hesekiel 38,5 bei dieser Armada beteiligt die Perser, also der heutige Iran, sowie Libyen und Äthiopien. Das ist interessant, es bestätigt sich also auch Offenbarung 20,8, die Heere kommen tatsächlich von allen vier Enden der Erde. Iran liegt im Osten von Israel aus gesehen, Libyen im Westen, Äthiopien im Süden und der Hauptteil der Armee kommt vom Norden, sogar zum Teil vom äußersten Norden. So heißt es einerseits im Blick auf das Haus Togarma 38,6 vom äußersten Norden. Und diese Allianz der Willigen wird angeführt von Gog, der nach Hesekiel 39,2 ebenfalls vom äußersten Norden kommt. Der äußerste Norden kann dabei Russland sein, was wohl die geläufige Deutung ist. Aber wenn wir auf die Karte gucken, dann stellen wir fest, aus der Sicht Israels kann auch die Ukraine und das darüber liegende Finnland der äußerste Norden sein. Also wir sollten nicht unter politisch bestimmten Bedingungen zu einseitig fokussiert sein in der Auslegung. Und wir erleben ja in der Weltgeschichte immer wieder, dass sich Dinge überraschend ganz anders entwickeln. Nun ist die spannende Frage, auf die hatte ich eingangs schon hingewiesen, wann wird das geschehen? Wir haben von der rabbinischen Literatur angefangen, also es ist interessant, dass schon in der alten Rabbinerschule es da verschiedene Richtungen gab, die auch drei verschiedene Varianten im Angebot hatten und das haben wir auch bei den frommen Auslegern bis heute. In der Regel wohl, so wie ich sehe, wird dieser Angriff des Gog auf die Zeit der großen Trübsal gedeutet. Auf die Zeit, nachdem der Antichrist einen Friedensvertrag mit Israel geschlossen hat, Israel wieder opfern darf und so weiter und dass dann Israel vermeintlich sicher wohnt. Wäre auch die einzige Alternative meines Erachtens für die Zeit nach dem tausendjährigen Reich, aber da kommen wir doch drauf, auch in dieser Zeit wohnt Israel nicht wirklich sicher. Ich schließe diese Möglichkeit aus. Zweite Ansicht wird aktuell von Roshi Libi vertreten, ob es aktuell noch andere vertreten, weiß ich nicht. Er sagt zunächst völlig richtig, wenn Gog in Israel einfällt, wird das Volk in völliger Sicherheit leben. Da stimme ich ihm 100% zu, Betonung in völliger Sicherheit, nicht in einer eingebildeten Scheinsicherheit, sondern in völliger. Mit der Wiederkunft Jesu, die bereits im Kapitel davor vorausgesetzt wird, wird dieses Verlangen gestillt werden. Also Roshi Libi sagt ganz klar, dieser Angriff von Gog und Magog wird stattfinden, nachdem der Herr wiedergekommen ist. Aber genau dann, wenn Israel schon vollkommenen Schutz genießt, so fährt Roshi Libi weiter, wird Gog nach der großen Drangsal in seiner frechen Anmaßung noch das Volk Gottes angreifen. Wenn ich ihn richtig verstehe, verordert er ihn so quasi ganz direkt nach der großen Drangsal am Beginn des tausendjährigen Reichs. Ich denke, stimme ihm in zwei ganz wichtigen Punkten zu. Völlige Sicherheit im tausendjährigen Reich, zeitliche Einordnung Hesekiel 38, 39 nach Hesekiel 37. Wie gesagt, die rabbinische Literatur hat alle Varianten. Strack Bielerbeck, der Fachkommentar für die jüdische Sicht dazu, schreibt, die Offenbarung Johannes setzt den Zug Gogs und Magogs nach Ablauf des tausendjährigen messianischen Reichs und unmittelbar vor dem allgemeinen Weltgericht an. Dieses Schema findet sich auch in der rabbinischen Literatur. Da finden sich, wie gesagt, alle drei Varianten. Also schon im Judentum war man sich über die Deutung von Hesekiel 37, 38, 39 nicht ganz einig. Aber die hatten auch Offenbarung 20,8 noch nicht, da ist klar. Wobei es im Alten Testament eigentlich auch schon klar ist. Wann also soll es nun stattfinden? Mitte der 70. Jahrwoche, wie es wahrscheinlich die Mehrheit sieht, im tausendjährigen Reich oder an dessen Beginn oder an dessen Ende. Hesekiel gibt uns einige wichtige Informationen, so Hesekiel 38,8. In den letzten Jahren wirst du in das Land kommen, das dem Schwert entkommen und aus vielen Völkern gesammelt worden ist, auf die Berge Israels, sagt er an Gog gerichtet. In den letzten Jahren. Es wird also geschehen, wenn Israel aus den Nationen gesammelt, in sein Land zurückgekehrt ist, soweit ohnehin Klarheit. Ich habe speziell die Formulierung in den letzten Jahren angeschaut. Meist lautet sie in den letzten Tagen, ist bedeutungsgleich. Soweit ich es gesehen habe, scheint diese Formulierung von Mose angefangen, durchgängig ein Terminus technicus, also eine Spezialformulierung zu sein, für die Zeit, in der der Herr bereits wieder in der Mitte seines Volkes wohnt. Beginnt schon bei der ersten Verheißung von Mose, genau in diesem Zusammenhang. Nachdem er aus den Nationen gesammelt hat, also für die Zeit, in der Israel im tausendjährigen Reich lebt. Das sind die letzten Tage, die letzten Jahre. Und es kommt eben noch ein ganz zweiter wichtiger Hinweis dazu, der in den Versen 8, 11 und 14 wiederholt und mehrfach bekräftigt wird, insgesamt dreimal, und sie wohnen nun alle in Sicherheit. So auch Vers 11, und du wirst sagen, ich will hinaufziehen in das offene Land, ich will über die kommen, die ruhig und sicher wohnen, sie wohnen ja alle ohne Mauern, sie haben weder Riegel noch Tore. Und Vers 14, wirst du zu jener Zeit nicht erkennen, dass mein Volk in Sicherheit wohnt. Ich halte das seit jeher für die entscheidende Aussage der Schrift zur genauen Datierung dieses Ereignisses. Denn dass Israel sicher wohnt, ist, ich kann das in der Bibel nirgends anders sehen, ausschließlich eine Verheißung und Beschreibung für die Situation, wo Israel im Vertrauen und im Gehorsam dem Herrn nachfolgt und deshalb auch unter seinem tatsächlichen Schutz und Segen lebt. So angefangen von 5. Mose 12, Vers 10. Aber das haben wir in dieser Form nur im tausendjährigen Reich. Wir haben zwar die gleiche Formulierung auch in Jeremia 49, 31, für die es ganz genau wissen wollen und skeptisch nachfragen, in einem Wort des Herrn gegen Kedar und Hasor. Ein wichtiger Unterschied. Dort betrifft es eine scheinbare Sicherheit, in der sich Heiden wähnen. Können wir nicht auf die reale Sicherheit, die der Herr seinem eigenen Volk garantiert, vergleichen. Für Israel ist Sicherheit etwas ganz anderes, nämlich eine vom Herrn selbst geschaffene und garantierte Sicherheit, wie sie in Sacharja 2, 8 und 9 beschrieben und vorhergesagt ist. Eine offene Stadt wird Jerusalem bleiben. Also genau der Gedanke, den wir da bei dem Gog aus Magog haben, der sagt, in eine offene Stadt falle ich ein. Eine offene Stadt wird Jerusalem bleiben und ich selbst werde ihm ringsumher eine feurige Mauer sein, spricht der Herr. Und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Genau das ist das, was die Bibel auch als in den letzten Jahren oder Tagen beschreibt. Was Ezekiel 38 sagt, ist also genau die Situation, in der sich Israel im tausendjährigen Reich befinden wird, aber nicht vorher. Ob Jerusalem und Israel in der Zeit des antichristlichen Scheinfriedens offen und ohne Mauern und Tore sein wird, also ob in Israel da die Zäune, die Mauern und so weiter, die man zur Sicherheit gegen palästinensische Terroranschläge errichtet hat, ob man die in dieser Zeit des antichristlichen Scheinfriedens alle wieder abbauen wird, das weiß ich nicht, darüber sagt die Bibel meines Wissens auch nichts. Aber es wird in jedem Falle in dieser Zeit des antichristlichen Scheinfriedens nicht in echter Sicherheit leben. Wie es das Wort Gottes hier aber voraussetzt. Das heißt, dass dieser Angriff des Gog schon während der großen Bedrängnis stattfindet, ist von der Sache her, soweit ich sehe, ausgeschlossen. Bliebe die Deutung von Roger Libby und anderen, dass dieser Angriff während zu Beginn des tausendjährigen Reichs stattfindet. Aber ganz ehrlich, liebe Geschwister, dass es zu einer solchen Aufwiegelung und diesem Ausbruch des Bösen kommen sollte, wenn Christus schon wiedergekommen ist, Satan im Abyssos gebunden, verschlossen und versiegelt und das tausendjährige Friedensreich schon begonnen hat, das halte ich für völlig unvorstellbar. Es ist ja gerade ein Kennzeichen des tausendjährigen Reichs, dass es diese Ausbrüche des Bösen von Krieg und Gewalt nicht mehr geben wird. Und man kann es auch nicht knapp davor einordnen, dann gehört es nämlich noch in die Zeit der großen Bedrängnis. Also da bleibt keine Deutungsmöglichkeit. Entweder es gehört noch in die Zeit der großen Bedrängnis, das können wir von der Bibel her klar ausschließen, denn da wohnt Israel nicht in Sicherheit, oder es gehört in die Zeit des tausendjährigen Reichs, da wohnt Israel in Sicherheit, aber da hat das Böse diese Macht nicht, definitiv nicht. Es bleibt also lediglich in einer Übereinstimmung, Hesekiel 38, 39, zusammen mit Offenbarung 20, 8, Angriff des Gog und Magog nach dem tausendjährigen Reich. Ein letztes Argument noch gegen diese Datierung wird oft vorgebracht, dass Hesekiel 39 dann beschreibt, wie die hölzernen Waffen über Monate aufgeräumt und verbrannt werden, dass die Israeliten monatelang kein Holz machen müssen, keine Bäume im Wald schlagen etc., um Feuer zu machen. Und Sie sagen, warum soll da nach dem tausendjährigen Reich noch so lang aufgeräumt werden, wenn der Herr dann doch sowieso gleich einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft? Denke ich wieder geistlich viel zu kurz gedacht, auch nicht dem Wesen Gottes entsprechend gedacht. Der Herr ist ein Gott der Ordnung. Der lässt doch seine Schöpfung nicht in einem Trümmerfeld enden, sondern der guckt, dass alles am Schluss in Ordnung kommt und dass die letzten Krümel weggeräumt sind und dass es nicht auf seiner Erde am Schluss aussieht wie bei Hempels unterm Sofa. Also von der geistlichen Ordnung her gedacht, wird der Herr diese Welt picobello, astrein, sauber hinterlassen. Und dann wird er eine neue Welt, eine neue Schöpfung, neuen Himmel, neue Erde schaffen. Viel wird diskutiert auf das explizite Benennen des Holzes, wo die Ausleger sagen, ja, wieso Holzwaffen? Wir sind ja doch heute schon längst mit Flugzeugen, Panzern, Raketen etc. unterwegs. Wieso sollen die wieder mit Holzschilden, Pfeil und Bogen und Ähnlichem unterwegs sein? A, es kann bildlich gemeint sein. Auffallend ist allerdings tatsächlich, wie fast schon penetrant von diesem Holz geredet wird. Zweite Möglichkeit, dass Ausleger sagen, aufgrund der technischen Entwicklungen wäre modernes Kriegsgerät gar nicht mehr einsetzbar. Das ist durchaus eine Option. Ich weiß nicht, wie weit ihr schon mal vom EMP gehört habt, elektromagnetischer Impuls. Wenn man eine Atombombe, ist auch das Ausgangsszenario, bekannten Roman One Second After, Amerika, wenn man eine Atombombe in einer bestimmten Höhe zündet, dann schickt die über eine riesige Strecke einen elektromagnetischen Impuls, der praktisch alle Elektronik zerstört und damit auch alle elektronisch gesteuerten Geräte zunichte macht. Das wäre unter Umständen ein denkbares Szenario. Weiß ich nicht, ich bin da kein Experte, könnte ich mir aber vorstellen, in die Richtung gehen möglicherweise Gedanken, dass man wieder zu analogen Waffen zurückkehrt, weil die Technik so weit fortgeschritten ist, dass man mit solchen Möglichkeiten alle hochgerüsteten Technologien ausschalten kann. Wobei ich sage, wenn, wovon ich ausgehe, diese Sache nach dem tausendjährigen Reich angesetzt ist, gibt es noch eine ganz andere, simple Deutung, denn da gibt es ja gar keine herkömmlichen Waffen mehr. Nach 1000 Jahren des Friedens, wo die Schwerter zu Pflugscharen gemacht wurden, da eben wirklich Schwerter zu Pflugscharen, gibt es keine Rüstungsindustrie mehr. Und wenn jetzt Satan aus dem Abyssos auftaucht, voll seiner bösen Gedanken, dann hat er nicht die Zeit, dass da jetzt erst noch über Jahre hinweg eine hochmoderne Rüstungsindustrie aufgebaut wird, sondern da schnappt man sich, macht man sich schnell einfache Waffen wieder, die ja auch reichen sollten. Denn der Rest ist ja völlig unbewaffnet. Dann reichen auch Pfeil und Bogen etc. Soweit mein persönlicher Gedanke dazu. Wie sein wird, werden wir eines Tages an der Seite des Herrn erleben. Jedenfalls das Ende dieser Bösen ist ein schnelles und Feuer kam aus dem Himmel und verschlang sie. Ganz kurz und schmerzlos. Hesekiel berichtet noch ein paar Details, die aber alle in diese kurze Beschreibung der Offenbarung hineinpassen. Feuer kam aus dem Himmel hernieder und verschlang sie. Hesekiel 39 gibt noch das interessante Detail dazu, dass der Herr auch die Heimatländer dieser Heere angreifen wird. Halte ich für sehr wichtig. Wir sehen hier die Gerechtigkeit Gottes. Es ist ja eine bekannte Strategie, die menschlich gedacht durchaus nicht blöd ist, von den Amerikanern. Die tragen die Kriege ins Ausland. Überall auf der Welt werden Kriege angezettelt, damit man das eigene Land frei hält. Aber der Herr sagt, Freunde, Freunde, diese Rechnung wird bei mir nicht aufgehen. Ich werde euch auch zu Hause treffen und erwischen. Von mir gibt es kein Versteck, auch nicht in den Höhlen von Tora Bora etc. Ich kriege jeden von euch. Und beten wir, dass der Herr auch heute dem Bösen noch mächtig in die Arme fällt. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort so deutlich auch die Zukunft vorhersagst, auch wenn wir auf dein Volk, auf dein auserwähltes Volk Israel schauen, wie du es im Hesekiel 37 so haarklein beschreibst, wie du dieses Volk in mehreren Stufen sammelst wieder zu einem Staatswesen werden lässt, das aber dann eben leider über viele Zeit, über viele Jahre hinweg noch ein geistlich totes Staatswesen bleibt, bis es dann endlich, wenn du wiederkommst, dich erkennt, mit deinem Geist erfüllt, deinem Oden angeblasen und zu wirklich im echten geistlichen Leben erwacht. Das war auch ein Blick auf dein Volk, immer wieder deine unfassbare Liebe und Treue sehen können, dass du es eben nicht verwirfst bei all seiner eigenen Untreue, egal wie sehr es auch deine Gebote, deinen Willen mit Füßen tritt, aber einen Rest lässt du dir immer noch übrig, aus dem du dir das schaffst, was du berufen hast. Und dafür dürfen auch wir danken, Herr, sowohl im Blick auf unsere Ehen, wenn manche Ehe auch manchmal durch Krisen und Beschwernisse geht, dass wir auch einander wieder vergeben können, so wie du deinem Volk vergibst, einander die Treue halten, wieder miteinander neu anfangen dürfen. Dass du auch uns selber in der Nachfolge eben nicht verwirfst, auch wenn wir selber mal durchhängen, nachlässig werden, vielleicht sogar auf schwere Abwege geraten. Aber deine ausgestreckte Hand bleibt bestehen, dein Bund bleibt bestehen. Du tritt uns deshalb nicht mit dem Stiefel in den Hintern und beförderst uns aus dem Vaterhaus, sondern du rufst und du lockst, dass wir doch wieder umkehren und bei dir bleiben und wieder neues geistliches Leben in uns kommt. Wir danken für die vielen doch, Herr, die genau das in diesen Tagen, auch in den vergangenen Jahren erlebt haben und erleben, dass sie nach vielen Jahren einer Halbherzigkeit im Leben mit dir, einer großen Nachlässigkeit, jetzt wieder ganze feste, klare Sache mit dir gemacht haben und machen und wirklich ganz nah bei dir sind und bitten dich, erhalt du uns auch in diesen schweren Tagen bei dir. Wir können selber aus unserer eigenen Kraft nicht. Wir sind da ganz auf dich angewiesen, dass du gemäß deines Wortes es auch umsetzt, dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann. Das hast du versprochen, das gilt, darauf dürfen wir vertrauen. Dafür loben und preisen wir dich. Und dass du so auch unsere Gemeinde, unsere Familien, uns alle weiter durchbringst in allen Angriffen, die wir möglicherweise noch durchzustehen haben, bis zum Tag der Entrückung. Dir sei Dank dafür. Und befehlen dir auch alle alten, kranken, einsamen, niedergeschlagenen, alle Geschwister in der Ferne an, dass du ihnen nahe bist, die Kraft, Tröstung, Durchhilfe erfahren in allen Herausforderungen, in denen sie stehen. Und du weißt auch um die Kranken in diesen Tagen, die durch vielerlei Ursache und manche auch durch Bosheit in ihrer Gesundheit beschädigt sind, vielleicht sogar in Lebensgefahr stehen, und dass du ihnen beistehst, dass viele noch umkehren, die Zeit der Gnade nutzen, solange sie noch da ist. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.